Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Die Literaturhäuser sind zu, die Theater sind zu, aber die Kirchen sind offen. Und eine Berliner Kirche hat jetzt Literatur in die Kirche geholt. Und die klingt wie eine Erzählung über unsere merkwürdige Zeit.
Und sie erreichen das Herz. Noch ist es intakt. Aber der Bewegung beraubt, auf die seine gesamte Konstruktion abzielt, wirkt es eigentümlich verlassen, wie eine Fabrikanlage, die von den Arbeitern in Windeseile geräumt werden musste. Es schlägt, solange es kann, dann stoppt es.
Ja, klingt auch wie ein Text über eine Stadt im Lockdown, ist aber ein Stück aus Karl-Ove Knausgårds Roman Sterben, gelesen gerade in der Berliner Matthäikirche. Warum dort Literatur in die Kirche kommt, darum geht es hier in 20 Minuten etwa. Die Autorin Anja Kampmann, die hatte heute eine kurze und bestimmt unruhige Nacht, denn sie war nominiert für einen National Book Award, also für einen der angesehensten US-amerikanischen Literaturpreise in der Kategorie Übersetzung. Der Preis wurde gestern Abend in den USA verliehen, da war es bei uns nach Mitternacht und das hat sich Anja Kampmann natürlich live angesehen in Leipzig. Guten Morgen nach Leipzig, Frau Kampmann.
Guten Morgen.
Wie sieht's denn aus? Sind Sie sehr müde? Wann war es denn, dass der Preis in Ihrer Kategorie verkündet wurde?
Also ich glaube, es war so kurz nach 2 und natürlich war die Spannung groß.
Und wie haben Sie das verfolgt? In welchem Setting?
Natürlich eine kleine Runde. Ich wollte eigentlich mit Ann Poston, meiner Übersetzerin, zusammen feiern. Das ging dann nicht. Wir waren hier eine ganz kleine Runde und irgendwie ist es ja eigentlich so eine Red Carpet-Geschichte und alle waren schick gemacht und es hat sehr viel Spaß gemacht.
Jetzt haben Sie sich das angesehen, der Preis ist nicht an Sie gegangen, müssen wir jetzt leider sagen, obwohl wir hier in der Redaktion die Daumen gedrückt haben für Sie, weil Ihr Buch so toll ist. Der Preis National Book Award 2020 für übersetzte Literatur ist an eine japanische Autorin gegangen, Yumiri, für ihren Roman Tokyo Ueno Station. Aber für Sie war, glaube ich, schon die Nominierung für diesen Preis eine Auszeichnung, oder?
Ja, also es gab gestern wirklich nichts zu verlieren. Ich war also alleine, dass das Buch jetzt in so einer guten Übersetzung vorliegt, ist ja toll. Aber dass es dann irgendwie auch noch so gelesen und verstanden und gewürdigt wird, ist irgendwie auch jetzt 2,5 Jahre nach Erscheinen immer noch wahnsinnig schön. Und also wenn man dran sitzt und quasi schreibt, dann ist man ja eigentlich sehr lange sehr im Wagen und auch jetzt einfach, dass es da so verstanden wird, ist toll.
Und was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, dass es so verstanden wird jetzt auf dem englischsprachigen Markt?
Also für mich ist es einfach sehr schön, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit gefragt werde, warum ich als Autorin diese Geschichte schreibe, sondern dass man wirklich reingeht und sagt, was interessiert Sie am Öl, was sind das für Männerbeziehungen auf diesen Ölplattformen? Was ist das für eine Geschichte? Also irgendwie, es kommt Klimawandel vor, es kommt Homoerotik vor. Das sind alles Aspekte, die in dem Buch drin sind und die mir auch wichtig waren und zu denen man manchmal nicht so gut durchgedrungen ist, weil immer diese große Frage im Raum stand, wieso schreiben Sie überhaupt über dieses Thema? Und das ist jetzt irgendwie sehr schön, dass man einfach das Gefühl hat, so, nein, man, also es ist einfach die... Also in der Welt der Literatur sozusagen das, was man macht als Autorin. Man geht auf etwas zu und die Leute können es dann auch verstehen. Das ist total schön.
Also es geht um eine Männerfreundschaft, vielleicht auch Liebe auf einer Ölplattform, wo nach Öl gebohrt wird. Einer der Männer verschwindet dann. Das treibt die Handlung mit an. Darum geht es in Ihrem Roman. Jetzt hat es ja deutschsprachige Literatur schwer auf dem US-amerikanischen Markt. Erst recht auch bei Literaturpreisen dort. Wie ist Ihr Buch da überhaupt hingekommen?
Ja, das war, also vor allem Ann Poston, meine Übersetzerin, hat natürlich eine tolle Arbeit gemacht, hat sich wahnsinnig intensiv auch mit dem Text beschäftigt. Und sie hat auch das Buch vorgeschlagen bei einem kleinen New Yorker Verlag, Catapult, wo dann Kendall Story irgendwie das sofort angenommen hat. Und eigentlich in einer Zeit, in der man mir gesagt hat, sie haben tolle Übersetzungen. In Frankreich hat es irgendwie Gallimard, in Italien hat es Keller. Aber der englische Markt, das ist wirklich eine harte Nuss, vor allem für Debüts. Und kurz danach kam dann aber die Nachricht, dass die das wirklich machen und die haben sich wahnsinnig reingehängt, haben ein tolles Cover gemacht, ein sehr schönes Buch. Und also ja, ohne N wäre es wahrscheinlich nicht passiert und auch nicht möglich gewesen. Und jetzt ist es einfach sehr spannend, dass es einfach wirklich vorhanden ist, auch auf Englisch.
Sie waren bei uns auch nominiert für den Leipziger Buchpreis. Spielt sowas auch eine Rolle für Verlage in den USA oder auch für Ihre Übersetzerin? Gucken die da hin auf solche Nominierungen?
Das kann sein, das kann ich Ihnen jetzt gar nicht genau sagen. Also ich glaube, das Buch ist ja in Deutschland eigentlich sehr gut gelaufen, obwohl es sicherlich kein total einfaches Buch ist.
Aber ein mit großem Gewinn zu lesendes Buch, muss ich sagen. Der Roman Wie hoch die Wasser steigen von Anja Kampmann im Hansa Verlag ist das erschienen. Da gibt es die Hardcover-Ausgabe und ein Taschenbuch bei BTB. Sie waren ja auch bei uns hier zum Interview über dieses Buch. Das Gespräch steht immer noch auf unserer Homepage www.deutschlandfunkkultur.de. Da kann man sich das Gespräch mit Anja Kampmann anmelden. Dann erholen Sie sich gut und vielen Dank für das Gespräch heute.
Ja, vielen Dank.
Wir haben jetzt hier das vielleicht schönste Buch dieses Herbstes auf dem Tisch. Das hat die Berliner Zeitung über das Buch Welt der Renaissance geschrieben. Das ist auch eins der schwersten Bücher dieses Herbstes. Über 2 Kilo, hat meine Küchenwaage gesagt. Das ist heftig. Das Buch ist auch ein zart wahnsinniges Projekt, hat wiederum der Verleger dieses Schwergewichts, Wolfgang Hörner vom Galliani Verlag, zu dem Projekt gesagt. Und der Mann hinter diesem zart wahnsinnigen Projekt, das ist Tobias Roth. Ich grüße Sie, Herr Roth. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Erzählen Sie uns doch bitte mal von einem Text aus Ihrem Band, bei dem einem sofort klar wird, also Welt der Renaissance, das ist alles so um die 500 Jahre her, ein Text, bei dem einem sofort klar wird, darum muss ich diese 500 Jahre alten Texte lesen.
Also diese literarischen Texte sind unglaublich faszinierend, vor allem, weil sie oft auch für uns ungewohnte Gegenstände behandeln, also Gegenstände, die wir nicht automatisch mit großartigen lyrischen Texten zum Beispiel in Verbindung bringen würden. Es gibt zum Beispiel ein tolles Gedicht von Angelo Poliziano, einem Florentiner Autor, über die Krätze. Und es ist ein gewaltiges, 500 Verse langes Werk, das aus der Ich-Perspektive über die Krätze spricht. Und Poliziano feuert ein unglaubliches Feuerwerk ab. Und es ist ein richtiger Renaissance-Text. Er ist unglaublich gelehrt, er orientiert sich stark an der Antike, er ist fast schon philologisch in manchen Belangen. Auf der anderen Seite ist er sehr flüssigkeitsintensiv und sehr drastisch und sehr quasi im spontanen Erlebnis der diesseitigen Welt aufgegangen. Und es ist ein unglaubliches Vergnügen. Und es zeigt auch die große Kraft der Renaissance-Kunst, weil Poliziano es vermag, diesen unglaublich ekelhaften, ungustiösen Gegenstand in ein faszinierendes, ästhetisches Gebilde zu gießen. Und ich glaube, das sind Texte wie diesen, die gibt es in keiner anderen Epoche, in keiner anderen Sprache. Dafür muss man genau dieses Buch haben.
Und okay, das ist das konkrete Beispiel. Und warum dachten Sie überhaupt, dass wir uns die Welt der Renaissance, diese Texte mal wieder so richtig anschauen sollten und so gründlich, wie Sie das jetzt in Ihrem Buch zusammengetragen haben?
Es ist so eine Mischung bei mir gewesen aus natürlich blanker und eben wahnsinniger Begeisterung für alle Künste der Renaissance. Und der glückliche Zufall, dass ich eben als Literat darauf stieß und gemerkt habe, dass es gar nicht so viele gut zugängliche und verständlich aufbereitete Texte aus der Renaissance gibt. Die bildende Kunst dieser Zeit ist berühmt wie kaum eine andere bildende Kunst. Den Botticelli und den Michelangelo und den Leonardo, den haben wir ja alle irgendwie vor Augen. Den kriegt man ja von der Plakatsäule aus mit. Aber die Texte dieser Zeit sind sehr schwer zugänglich. Die sind seit langer Zeit nicht mehr übersetzt worden, sind zum großen Teil noch nie übersetzt worden. Es ist natürlich die spannende, aber auch schwierige Situation, dass die Renaissance zweisprachig schreibt. Es gibt die italienischen und die lateinischen Texte. Und das sind alles Faktoren, die waren so toll. Da muss man unbedingt mal das Fenster aufreißen in diese Literatur hinein.
Haben Sie gründlich aufgerissen mit diesem 2-Kilo-Buch. Ich habe einen Text gelesen, den ich besonders interessant fand. Das ist ein Text über die Pest in Florenz aus dem Jahr 1348 von Baldassare Bonaiuti. Und solche Berichte über solche Pandemien, die gehen uns jetzt natürlich besonders nahe. Er berichtet da Bonaiuti, wie die Pesttoten beerdigt werden in Florenz in diesem Pestjahr. Die werden in tiefen Gruben, er schreibt, wie in einer Lasagne übereinander geschichtet, nur mit so dünnen Erdschichten dazwischen. Das ist extrem unheimlich, wie er das beschreibt. Und interessanterweise hat ihr Verleger Wolfgang Hörner zu diesem Buchprojekt auch gesagt, dass die Renaissance aus dieser Pandemie, eben aus der Pest, einen gigantischen Innovationsschub entwickelt hat. Das ist ja jetzt auch für unsere Zeit sehr interessant. Wie hat denn die Pandemie damals auf die Innovation der Renaissance gewirkt?
Naja, das kann man jetzt natürlich nicht ohne makabere Obertöne sagen. Das beschreibt auch Bonaiuti, er beschreibt ja, wie die Stadt ausstirbt in einer Art, in einer ganz drastischen Art und Weise. Also natürlich ganz andere Situation wie heute für uns, zum Glück. Wie gesagt, diese Lasagne oder diese Lasagnen, die an jeder Kirche angelegt werden, entleeren die Stadt. Und er schreibt, die Menschen kehren irgendwann wieder zurück, es hört auch wieder auf. Es geht auch relativ schnell, es dauert quasi einen Sommer lang und dann fehlen plötzlich ein Drittel der Leute und die Leute kehren nach Florenz zurück und die Häuser stehen leer. Die Truhen voller Gold stehen aber immer noch rum und das ist natürlich ein ganz handfester Innovationsschub und Treiber, der gegeben wird, dass es einfach...
Dieses Kapital, was dann da war.
Genau, dass der Reichtum, also dass es eben kein Krieg war, sondern eine Seuche und der Reichtum noch da ist. Und natürlich die Leute fehlen, also die Strukturposten müssen ja wieder aufgefüllt werden. Und das fällt zusammen mit Innovationen, die dann zur Renaissance führen. Also ich glaube, es ist ja so ein riesiger Prozess, wenn man sagt Renaissance, das meint ja so viel, das betrifft ja alle Bereiche des Lebens und da kann es natürlich nie nur eine Erklärung geben, aber es trifft sich eben, dass dieser große Schock, der auch großen Zweifel auslöst, da ist ja der berühmte Kronzeuge Giovanni Boccaccio mit seinem Decamerone, in dem ein ganz neuer irdischer Zweifel auch formuliert wird. Und zum Beispiel alte Erklärungsmodelle, wie dass der liebe Gott bestimmte Leute lieb hat und andere nicht, das wird natürlich von so etwas wie einer drastischen Seuche extrem in Frage gestellt. Und das trägt dann alles dazu bei, dass die Sachen, dass da Dinge in Bewegung kommen müssen und auch kommen.
Tobias Roth, in Ihrem Buch Welt der Renaissance, da steckt so unglaublich viel drin. Wir haben jetzt ein bisschen ein fast düsteres Bild entwickelt mit Ihrem Krätzebeispiel und diesem Pesttext. Es gibt aber auch erotische Lyrik zum Beispiel von Kardinälen interessanterweise. Es gibt Thesen über weiße Magie. Es geht um die Würde des Menschen, die damals formuliert wird. Es geht um Heiratspläne von Frauen, um ein Festmahl zur Amtseinführung eines Papstes. Wahnsinnig viele verschiedene Themen und Themenbereiche. Hat denn dieses große Werk in all dieser Vielfalt auch sowas wie einen roten Faden, eine Ordnung?
Ich habe schon versucht, ein gewisses Chaos zu wahren. Ich glaube, es gibt natürlich ein großer roter Faden, auch ein verlässlicher und quasi ein führender roter Faden ist die schlichte Chronologie, dass die Autoren quasi alle nach ihren Geburtsjahrgängen erscheinen, in genau der Unordnung, in der sie auf die Welt losgelassen worden sind. Und natürlich gibt es einen Schwerpunkt eben bei der Literatur und bei den Künsten. Also ich glaube, so ein gewisser Schwerpunkt hat sich auch durch meine persönlichen Vorlieben und Kompetenzen ergeben. Dass zum Beispiel es durchaus ein Übergewicht an schöner Literatur und Dichtung gegenüber zum Beispiel der Theologie oder so gibt. Aber ansonsten ist es eigentlich eine große Wundertüte. Also ich habe versucht, relativ wenig System oder eine bestimmte These über die Renaissance oder so einzuarbeiten. Es ging schon primär wirklich um die Freude am Zeigen, was es da alles gibt. Und was es da eben noch zu entdecken gibt. Die Renaissance ist ja eine Epoche der Schönheit und darum geht es schon sehr stark.
Und Sie haben da Texte von 68 Menschen aus der Renaissance verwandelt. Da sind die großen Namen dabei. Boccaccio haben Sie schon genannt, Petrarca, Da Vinci. Es sind aber auch sehr viele, von denen ich zum Beispiel noch nie gehört hatte. Es sind auch 5 Frauen dabei. Welche Rolle haben denn damals Frauen im intellektuellen Leben gespielt in Italien?
Das Interessante ist, sie spielen überhaupt eine Rolle. Also die Frauen, die in der Renaissance quasi eben durch, wie die Männer auch, muss man sagen, über die Bildung quasi aufsteigen, es geht so Mitte des 15. Jahrhunderts los, werden dann teilweise in humanistischen Zirkeln wirklich zu berühmten und also in dem Sinn bedeutenden Figuren. Sie machen natürlich das, was die Männer vormachen. Sie schreiben quasi in der Art von Petrarca, sie betreiben Philologie in der Art, wie das die Männer auch machen. Aber sie dürfen das machen. Und da ist die Renaissance schon auch eine besondere Situation, dass dann in Venedig im 15. Jahrhundert mit Cassandra Fedele zum Beispiel Gelehrte, also weibliche Gelehrte, Lehrstühle haben. Und die Reden werden gedruckt, über die Alpen verbreitet und so weiter. Es gibt Florentiner Edeldamen, die berühmt dafür sind, dass sie auf Altgriechisch Schauspielern auf der Bühne und so weiter und so fort. Und es gibt eben die Dichterinnen, die vor allem Liebesgedichte schreiben und da ihre Position einbringen. Und der Jargon quasi der Liebesdichtung, diese Nachahmung Petrarcas, die ja bis ins 19. Jahrhundert eigentlich reinreicht, die ist da sehr offen und quasi die begrüßt es quasi, wenn mit Perspektiven gespielt wird. Und es geht natürlich auch um religiöse Dichtung und so weiter. Und
Da hatten Frauen einen Handlungsspielraum, der offenbar danach wieder auf lange Zeit verloren gegangen ist. Das ist ja auch
beeindruckend. Genau, es wird dann wieder weniger. Und zum Beispiel zur Bedeutung, was man sagen kann, Autorinnen wie Vittoria Colonna, die auch das Glück haben, gleichzeitig hohe Adlige zu sein, die erlangen wirklich italienweiten Einfluss. Die bekommen sogar das große Beiwort des Göttlichen. Also die Divina Vittoria Colonna ist die göttliche Dichterin, genauso wie Michelangelo der göttliche Künstler ist. Also da werden schon die höchsten Lorbeeren auch ausgepackt.
Wir würden Ihrem Buch nicht gerecht werden, wenn wir nicht über die Gestaltung sprechen würden. Ich habe ja schon gesagt, schönstes Buch des Herbstes stand in der Berliner Zeitung. Kann man schon sagen, würde ich auch sagen. Sie haben auch so ein bisschen versucht, das Buch über eine geschichtliche Epoche selbst wie ein historisches Buch aussehen zu lassen. Also das hat einen Leineneinband, das hat so Vignetten zum Beispiel, also kleine Bilder vor den Kapiteln. Es hat viele verschiedene Schriften, Faksimiles sind abgedruckt. Sagen Sie uns zum Schluss mal noch bitte, auf welches buchgestalterische Element sind Sie jetzt besonders stolz bei dem Werk?
Oh, das kann ich nicht sagen. Die, die Gestalterin von Kiwi, die Hanne Mandig, die dieses Wahnsinnswerk quasi mit begleitet hat, die hat sich und ihr Team da so verausgabt. Und es sind unglaublich tolle, detaillierte, zärtliche Typografie-Momente drin. Es gibt zum Beispiel im Kapitel über Tullia d'Aragona eine andere tolle Dichterin, eine ganz rebellische, aufmüpfige Person. Da ist eine Titelseite faksimiliert, auf der ein Trichter gesetzt ist und dieser Trichter setzt sich dann im neuen Satz auf der gegenüberliegenden Seite fort. Es gibt in Texten über die Entdeckung der neuen Welt, das ist ja auch ein Renaissance-Thema, ist plötzlich Wellengang
in der
Schrift auf den Seiten zu sehen. Und es gibt eben, das muss man wirklich sagen, es gibt ganz toll quasi restaurierte oder quasi im Photoshop geputzte Abbildungen von Büchern der Renaissance, von dem Innenleben. Also es ist wirklich ein Buch der Bücher. Man bekommt viele, viele hundert Bücher, wenn man nur dieses eine Buch kauft.
Dann ist der Preis gar nicht mehr so hoch. 89 Euro kostet dieses 2-Kilo-Buch Welt der Renaissance. Offenbar haben Sie ja da den ganzen Verlag angesteckt mit Ihrer Begeisterung für diese.
Ja, diese 89 Euro, das ist nur eine Schutzgebühr. Eigentlich ist es geschenkt.
Sagt Tobias Roth, der all diese Texte und Ideen zusammengetragen hat für dieses Buch Welt der Renaissance im Galliani Verlag erschienen, also als bei Kiepenheuer und Witsch als Tochterunternehmen. 640 Seiten hat dieses großformatige Buch. Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Roth.
Danke Ihnen.
Die Literatur hat in diesen Tagen in Berlin einen besonderen Auftritt, nämlich in einer Kirche. Die Kirchen sind ja offen, Literaturhäuser und Theater mussten schließen. Und da haben sich jetzt eine Kirche und ein Theater zusammengetan. Und so kommt Literatur in die Berliner St. Matthäuskirche. Mit Texten von Ingeborg Bachmann, Paul Celan und Karl-Uwe Knausgard. Unser Autor Etienne Röder hat sich das angehört.
Atempause in der Großstadt. In der St. Matthäuskirche ertönt die Orgel zur Mittagsandacht. In dem hellen Backsteinbau unweit des Potsdamer Platzes, dieses pulsierenden, künstlichen Herzen Berlins, beginnt die Lesung.
Und sie erreichen das Herz. Noch ist es intakt. Aber der Bewegung beraubt, auf die seine gesamte Konstruktion abzielt, wirkt es eigentümlich verlassen, wie eine Fabrikanlage, die von den Arbeitern in Windeseile geräumt werden musste. Es schlägt, solange es kann, dann stoppt es.
Die Kirche ist voll, als nicht Pfarrer Hannes Langbein, sondern Nico Holonitsch die Mittagsandacht mit einem Text aus Karl-Uwe Knausgards Mammutwerk Sterben beginnt. Holonitsch ist nur einer von 5 Schauspielern des Berliner Ensembles, die literarisch die Tage hin zum Toten Sonntag gemeinsam mit Pfarrer Langbein gestalten. Und Knausgards schonungslos schnörkellose Beschreibung des Todes als ein mechanischer, gänzlich der Metaphysis entzogener Prozess erscheint wie ein Affront in diesem Haus.
Der Lehrer, der auf dem Schulhof einen Hirnschlag erleidet, muss nicht zwingend auf der Stelle weggeschafft werden. Es passiert nichts Schlimmes, wenn er einfach liegen bleibt, bis der Hausmeister die Zeit findet, sich um ihn zu kümmern. Selbst wenn dies erst am Nachmittag oder Abend der Fall sein sollte. Wenn sich ein Vögelchen auf ihn setzt und pickt, was macht das schon? Soll das, was ihn im Grab erwartet, besser sein, nur weil wir es nicht sehen?
Unsichtbar und doch allgegenwärtig. Es erscheint fast so, als beschriebe Knausgott weniger den Tod als das Theater in Pandemiezeiten. Wenn Pfarrer Langbein einen filigranen Dialog zwischen Knausgotts Überlegungen und Liedtexten des im Dritten Reich verfolgten Theologen Jochen Klepper etabliert, werden Fragen großer Aktualität behandelt. Durch die Auswahl der Texte und die Qualität der Lesungen entsteht auch atmosphärisch eine theatrale Spannung, die am Ende mit einem befreienden Applaus honoriert wird. So voll wie heute sei es normalerweise nicht in der St. Matthäuskirche, bemerkt auch der Pfarrer.
Im Prinzip haben wir als Kirchen, da wir jetzt geöffnet sein dürfen, auch die Verantwortung, Künstlerinnen und Künstler in die Kirchen einzuladen und eben mitzubeteiligen, eben auch an dem, was wir jetzt tun dürfen, Andachten feiern, Gottesdienste feiern. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten, also von der Musik angefangen, eben über das Sprechen bis hin zum Tanzen. Das sind ja Möglichkeiten, die wir haben und die wir auch nutzen sollten.
Vielleicht werden die Kirchen ja Orte der Begegnung, auch derjenigen, die gerade keine Plattform haben. Die BE-Schauspieler knüpfen mit den kurzen literarischen Lesungen an eine Gesprächsreihe zum Thema Tod an, die im Berliner Ensemble so jetzt nicht stattfinden könnte. Deren Intendant Oliver Reese, der ebenfalls in der Mittagsandacht saß, sieht die Kooperation zwischen Theater und Kirche daher als Gewinn, aber auch als Weckruf.
Und mir scheint, dass das Gut, das das Theater darstellt, nicht richtig in Betracht gezogen worden ist. Und insofern finde ich das Signal, dass wir hier im Rahmen von so einer Andacht auch zeigen, dass inhaltlich Kirche und Theater vielleicht viel näher sind als die sogenannten Freizeitangebote und Kultur. Das finde ich sozusagen noch einen Denkanstoß, der eine Art Kollateralgewinn ist.
Das sagt der Intendant des Berliner Ensembles. Literatur in der Kirche gibt es wieder heute um 12 Uhr in der Berliner St. Matthäuskirche. Könnte man ja auch in anderen Kirchen machen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Radikale Hoffnung, so heißt ein Buch des US-amerikanischen Philosophen Jonathan Lear. Ein großartiges Buch ist das, hat zumindest die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung festgestellt. Auch in anderen Zeitungen wurde das Buch schon gefeiert als tiefgründig, ausgezeichnet geschrieben, einzigartig, also ganz groß. Unser Kritiker Carsten Huck ist jetzt hier bei uns im Studio. Seien Sie willkommen.
Hallo, Herr Mayer.
Radikale Hoffnung, Ethik im Angesicht kultureller Zerstörung. Das ist der komplette Titel für das Buch. Um was für eine Zerstörung geht es denn da?
Jonathan Lear versucht, diese Zerstörung und die Folgen einer solchen Zerstörung anhand des Indianerstammes der Crow vorzuführen. Und das ist ein Modell, von dem man dann als Leser einiges lernen, ableiten kann. Aber er beschreibt die Lebensweise der Crow im 18. und 19. Jahrhundert und da vor allen Dingen eben diesen Bruch, das ist ein Indianerstamm gewesen, ein nomadischer Stamm, der sich sehr stark definiert hat durch Jagd und Krieg. Also das heißt, alle Ideale, alle Werte, die in diesem Stamm herrschten, das ganze Verhalten war geprägt und ausgerichtet an Erfolgen in Jagd und Krieg. Und dann kam es bereits in den 1850er Jahren, merkte man, es gibt weniger Büffel, die Sioux werden immer stärker. Der Raum, in dem dieser Stamm sich ausgebreitet hat, Jagdgründe sozusagen, wurden geringer. Und die Lebensgrundlage für diesen Stamm war gefährdet. Und dann stellte sich die Frage, was machen wir? Also wie verhalten wir uns? Wir sehen, dass uns die Zeit davonläuft, dass uns unser Leben quasi unter den Füßen weggerissen wird. Und eigentlich ist es das, was Lear beschreibt als kulturelle Zerstörung. Also alles, was diesen Stamm ausgemacht hat, war plötzlich in Frage gestellt. Und man musste entweder verzweifeln, untergehen oder sich eine Perspektive geben.
Und was sind dann die Konsequenzen dieser kulturellen Zerstörung? Also wie haben diese Menschen dann weitergelebt danach?
Ja, sie haben einen ersten Schritt getan. Sie haben gesagt, wir können uns jetzt alleine gar nicht mehr verteidigen. Wir kollaborieren mit der US-Armee gegen die Sioux. Die Crows haben dann mit der Armee zusammengearbeitet, haben gegen die Sioux Krieg geführt, haben als Scouts gearbeitet. Das war das eine, was sie noch etwas vorangebracht hat. Das Problem war dann tatsächlich mit der Büffeljagd. Sie sind 1875 ins Reservat gezogen. Das war auch ein Schritt, also in einen geschützten Raum, und haben begonnen, Ackerbau zu treiben, weil es gab keine Büffel und keine Biber mehr. Was aber schon eine unglaubliche Leistung war, denn all das, was ein Crow ausgemacht hat, ich habe es ja eingangs beschrieben, war Erfolg als Krieger und als Jäger. Und die wussten plötzlich nicht mehr, wer sie sind. Denn sie mussten jetzt da Mais anpflanzen oder Baumwolle, aber hatten überhaupt gar kein Gefühl mehr für sich. Das heißt, sie haben eine Zukunft angetreten, für die eigentlich die Begriffe fehlten. Sie wussten gar nicht, was sie da jetzt erwartet. Und es gab einen Häuptling, und das war ein legendärer Häuptling, der hieß Plenty Coos, und anhand dessen Biografie beschreibt Jonathan Lear, wie man aus dieser Situation noch das Beste hat machen können. Also dieser Häuptling hat seinen Stamm in eine neue Zeit geführt, eben weil er einen Traum hatte. Das heißt, er hat sich aus der spirituellen Tradition der Crow bedient sozusagen und hat gesagt, wir können nur überleben, wenn wir uns anpassen.
Und wenn ich das richtig verstehe, breitet er diese Geschichte aus, erzählt diese Geschichte aber auch als Beispiel überhaupt für kulturelle Zerstörung.
Absolut.
Zieht er dann auch, analysiert er das und wendet er das auch an auf andere historische Ereignisse?
Der Autor selber wendet es nicht an, aber das ist eine große Qualität dieses Buches und auch des Verfahrens. Er bleibt sehr dicht an der Geschichte dieses Stammes und seines Häuptlings. Und das ist quasi das Modell. Mir als Leser sind ganz andere Sachen dann natürlich eingefallen. Also der Zusammenbruch des Ostblocks, der Untergang der DDR, oder hier das Ende des Bergbaus. Also wirklich Kulturen, die über viele, viele Jahrzehnte bestanden haben. Und dann plötzlich bricht das alles weg. Und was machen die Menschen, die bis dahin sich über so eine Kultur oder so ein System definiert haben? Die haben plötzlich gar keine Möglichkeit mehr, ihre Identität in irgendeiner Form zu erfassen. Denn für das Neue fehlen ihnen die Begriffe. Das Alte hat keine Gültigkeit mehr. Was tut man? Und das ist das Tolle. Also dieses Buch setzt solche Assoziationen frei. Es geht auch um die Situation von Flüchtlingen. Eine Familie, die in Damaskus gearbeitet hat, ganz normal, Apotheker, und plötzlich sitzen die in einem Flüchtlingslager auf Lesbos. Was ist das für eine Situation? Nichts hilft mehr aus der Vergangenheit.
Da reden Sie ja vor allem über Abbrüche. Jetzt hat das Buch ja im Titel aber radikale Hoffnung. Wo kommt die dann her?
Da lehnt sich der Philosoph, der ja der Autor dieses Buches ist, an den Philosophen Aristoteles an und bedient sich von dessen Modell des Mutes. Also Aristoteles hat Mut definiert als eine angemessene Haltung zwischen Beschämung und Furchterregung, also die auf das Richtige zielt. Also jemand, der seine eigene Situation erfasst und dann die Mitte zwischen Feigheit und Verwegenheit findet. Also das heißt, die Indianer, um jetzt wieder auf dieses Modell zu kommen, machen keinen Aufstand, so wie es die Sioux gemacht haben. Das wäre die Verwegenheit gewesen. Aber sie dämmern auch nicht im Reservat vor sich hin, was die Feigheit gewesen wäre, sondern sie versuchen, einen Weg zu gehen, indem sie ein Mittelmaß finden. Und das ist die Radikalität, sozusagen sich auf eine Zukunft einzulassen, mutig auf eine Zukunft einzulassen, von der man nicht weiß, was sie einem entgegenbringen kann und was man dort noch erreichen kann.
Darüber schreibt Jonathan Lear in seinem Buch Radikale Hoffnung, Ethik im Angesicht kultureller Zerstörung. Das Buch wurde übersetzt aus dem Amerikanischen von Jens Pier, ist im Suhrkamp Verlag erschienen. Vielen Dank an Carsten Huck.